Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zu Du Digitale Number 9, eurem Aperol-Spritz aus der Welt des Digitalen und den Themen, die uns aufgefallen sind und die unbedingt und dringend besprochen werden müssen. Es ist Sommer, immer noch. Es ist auch immer noch Olympia in Paris. Und wir stehen nicht deshalb, aber auch kurz vor der Sommerpause. Denn auch euer Lieblingsduo seit Lollek und Bollek muss mal die Zehen in den Sand stecken. Also ich zumindest. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir hier. Und wir, das heißt natürlich wie immer in erster Linie er, der Sonnenschutzfaktor 50 Crema und Pool-Liege-Reservierer, Marcel Brindöpke. Hallo Marcel, wie ich sehe, hast du wieder keinen Sonnenhut auf. Das ist schlecht für dich.
Hallo Alex, ja, das stimmt. Ich setze darauf, dass meine Frisur die meisten Sonnenstrahlen abwehren kann. Ansonsten hast du natürlich recht, Sonnenschutzfaktor 50 beim Crema um die Ecke gekauft, wenn man so möchte. Was mich aber dazu bringt, dich gleich mal mit einer Frage zu konfrontieren. Wie viel besser ist eigentlich Lichtschutzfaktor 50 im Vergleich zu Lichtschutzfaktor 30? Weißt du das?
20.
Und das wäre die vermutete Antwort gewesen. Sehr gut. Nein, 1% bessere Wirkung im Vergleich zu 30. Ich glaube, das sind 98% zu 97% oder 97 zu 96%. Da möchte ich so genau nicht sein. Quelle meine Frau und ChatGTP. Und dann fiel mir wieder ein, stimmt, sie schreibt ja eigentlich live die Antworten auf die Fragen, die man da eintippt. Von daher bin ich da also an der Quelle. Und deswegen bin ich eigentlich eher so ein 30er-Cremer an der Stelle. Muss man einfach ein bisschen häufiger machen, aber hat dann eigentlich ein bisschen bessere Wirkung. Und Pool-Liegen-Reservierer, da hat mich auch wieder neulich eine schöne Geschichte erreicht. Und zwar begab es sich aber in einem Freibad und auf einmal oder an einem Pool-Hotel, das ist jetzt für die Geschichte nicht so ganz relevant, auf jeden Fall kam dann die Ansage, dass mal in 10 Minuten der Pool bitte geräumt werden muss. Also klare Ansage. Und dann vergingen 10 Minuten, alle gingen raus. Und dann hat das Hotel einfach alle Liegen, wo nichts war, also wo kein Mensch war, aber Handtücher lagen, einfach geräumt. Und das fand ich persönlich eine sehr schöne Methode, um herauszufinden, wer die Deutschen in dem Hotel waren. Ja. Deswegen durchaus gut. Ja, also du siehst, eine einfache Einführung, ein Tag vom Urlaub führt schon mal zu einem Quiz und einer Story.
Ich bin jetzt so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte ja, du als Hamburger warst jetzt beim Thema Lichtschutzfaktor einfach kurz um die Ecke zu Nivea und mal fragen. Ne?
Nein, wir haben unheimlich viel Licht hier in Hamburg. du kennst ja den alten Satz, ne? Wo warst du den Sommer über in Hamburg? Hatte man nur keine Ahnung, ich war an dem Tag nicht da. Aber nee, das ist ja der Klimawandel dann auch so, dass man hier entweder regnet oder dann ist es auch richtig heiß. Und momentan ist es eigentlich ganz okay.
Ganz okay. Also gut, du brauchst das. Und wir haben uns irgendwie ganz schön was vorgenommen für heute, haben irgendwie ein ziemlich knackige Themen. Aber bevor wir damit starten, muss ich noch einen kurzen Einwurf von der Seitenlinie quasi vornehmen. Weil ich war ja jetzt ein paar Tage in London und hatte da ein Problem. Also ich meine, prinzipiell hat man da ja wenig Probleme, wenn man in London ist, weil meistens löst man die im Pub und dann gibt's keine mehr. Aber das kontaktlose Zahlen mit meiner Karte hat nicht funktioniert. Und das ist ja jetzt erstmal also First World, ne? Klingt erstmal nicht so schlimm. Aber es ist in einer Stadt wie London, wo ja sogar die Straßenmusiker ein Lesegerät haben, um denen einen Tipp zu geben. Echt nicht so einfach und eine Komplikation so im Alltag und ein Ärgernis. Aber nicht nur das. Das Tube-Ticket kostet, wenn man es an der normalen Maschine rauslässt, ein Paper-Ticket kostet 6,70 Pfund. Egal wie viele Stationen. Ob 1 oder 7 in der Zone 1
und 2. Gibt es keine Ringe?
kompliziert machen es nur die Münchner. Nein, es gibt schon Zonen, aber es gibt nicht zusätzlich noch Ringe. So, und die kontaktlose Variante kostet tatsächlich, und ich habe nachgefragt, weil ich zum Automaten, ich musste zum Schalter gehen, weil der Automat auch nicht ging, kostet tatsächlich ein Drittel. Also wenn du den Blip machst, kostet ein Drittel. Tipp für London, einfach die Karte draufschmeißen, zahlst den Drittel. Beim Bus ist es sogar noch krasser. Also es ist ein klarer Fall von Papierdiskriminierung. Ja, ist natürlich Quatsch. Wir finden es gut und es spart Papier. Es ist schon ein krasser Schritt, also ein Drittel weniger für die Leute, die vielleicht auch da jetzt nicht so damit umgehen können. Aber es ist halt cool, weil es geht natürlich schneller, es ist günstiger. Aber wenn es halt nicht funktioniert, und jetzt zu unserem Digitalthema hier, fühlt es sich halt so wie so ein aus dem Eis aufgetauter, also der letzte Typ, ne, der seine Karte noch steckt und bezahlt. Und alle anderen sitzen schon längst in der U-Bahn und schnattern fröhlich weiter und müssen sich überhaupt keine Gedanken machen, weil sie einfach mit dem Telefon über dieses Kontaktpad so drüber flirren. Ja. Das fand ich schon krass. Also auch jetzt nochmal hier der Vergleich zu deutschen Städten. Da gibt's sowas gar nicht. Ich bin da immer recht begeistert von London. Aber wenn dann eben die Digitaltechnik mal nicht funktioniert, dann ist das auch nicht so toll.
Das stimmt. Also man kann sagen, im Pub hat die Pappschachtel nicht funktioniert für deinen EC-Karte. War's denn die tatsächliche Karte oder die du auf deinem Handy hattest?
Nee, das hat auch nicht funktioniert. Also es liegt an irgendeiner Bankeinstellung. Keine Ahnung. Konnte ja auch nicht telefonisch gelöst werden. Ich habe dann angerufen. Also die Karte ist nicht kaputt. Es liegt an irgendeiner Einstellung. Vielleicht, weiß nicht, war irgendein Server down. Der Kontaktlos-Server hat vielleicht
den Kontakt. Das ist ja Wahnsinn. Kann das vielleicht sein, dass es im Grunde eine bewusste Diskriminierung von Deutschen ist, weil die wissen, dass wir das nicht können?
Jetzt kommt das nächste Thema ins Spiel.
Ja? Ja.
Verdient hätten wir es, weil ich hatte eine zweite Geschichte. Einfach um uns digital zu diskriminieren, geben wir genug Anlass. Weil ich sagte, ich kam dann nach Hause, ich bin in Stuttgart geflogen und bin dann da angekommen und mit bisschen Verspätung, alles gut. Und komme dann zu diesem Zoll, weil man muss ja zum Zollen, wenn man aus UK kommt.
Stimmt.
Ausweis zeigen, Reisepass schön verlängern lassen, ja. Und dann sitzen da zwei so, in diesen Kabinen, zwei so sehr grummelig dreinschauende PolizistInnen, also jeweils ein Geschlecht links, ein Geschlecht rechts.
Okay.
Und drumherum, ich habe es gezählt, 10 automatische Passkontrollen, Gesichtskontrollen mit Personalausweis einschieben, die alle aus waren. Also die standen da, die Maschinen wurden vermutlich teuer gekauft. Ist ja klar, Baden-Württemberg hatte ja Geld. Wurden aufgestellt, waren aber nicht an. Und eine ganze Maschine musste dann 40 Minuten quasi jetzt bei 2 PolizistInnen anstehen, um da durchzugehen. Da sage ich mal ganz klar, wir können alles außer zeitgemäß. Herzlichen Dank dafür, dass ich dann fast zu spät kam, um meine Kinder abzuholen. Sowas nervt mich kolossal, weil ich einfach glaube, da sind wir mittlerweile weltweit irgendwo anders, nur bei uns nicht.
Da sind wir von hinten ganz weit führend. Also man muss dazu sagen, bei diesen Automaten, ich hatte ja auch mal das Vergnügen, da frage ich mich aber auch, wer die jemals mit dieser Logik zugelassen hat. Also du musst ja dann diesen Ausweis irgendwie auf den Scanner legen, wo dir schon keiner sagt, wie rum. Ne? Also du musst ihn irgendwie schieben, ob nach oben oder nach unten, weiß man nicht. Also 50-50 Chance. In meinem Falle heißt das immer falsch.
Ja.
Und dann musst du ja, glaube ich, auch noch dein Gesicht in so eine, also es muss ja auch noch in so eine Form passen. So, wer meinen Kopf kennt, weiß, das ist unmöglich.
Na, also, du guckst ja drüber. Für dich ist es das zweifache Problem, ne? Über diese Maschine.
Absolut. Ja. Das kommt noch hinzu. Also es sieht, glaube ich, von außen auch ein bisschen komisch aus, wie ich da mich versuche zu bücken und mit dem Kopf wobei ich glaube, die Kamera fährt hoch und runter, aber das blockt. Also ich darf ja auch zum Beispiel bei jedem zweiten Flughafen auch nicht durch diesen Körperscanner, weißt du, wo du dich so.
Echt wahr? Bist du zu
Freeze-Alter mäßig hinstellen musst? Weil er so, na, wie groß sind sie denn? Und ich sage, na, ich war mal 2 Meter, aber dann habe ich dann quasi die fehlenden Haare durch die Schuhsohlen kompensiert.
Dann muss ich zu oft durch die Security durch.
Genau. Und deswegen, also es ist, aber, also für mich persönlich ist jetzt persönliches Problem, ist ja nicht relevant, aber alleine die Fähigkeit, dieses Gesicht zu lesen und abzugleichen, das erinnert mich ein bisschen an den Verifizierungsalgorithmus bei LinkedIn. Habe ich auch mal versucht mit dem Reisepass, bin ich bisher auch mehrfach gescheitert. Ja?
Also okay.
Da fragt man sich schon, und ich fand den immer sehr langsam. Also du packst dann den Ausweis rein und dann rechnet der erstmal.
Nee.
Das ist schon.
Das war bestimmt, als die in Stuttgart mal an waren. Also in London geht das ganz schnell.
Ja, die englischen Geräte, ja. Das ist ja auch was anderes. Das ist ja was anderes. Die haben ja Zugriff auf ganz andere Technologie, glaube ich.
Glaube ich auch. Ja. Da sitzt wahrscheinlich einfach einer drin. Weißt du, der fährt dann so hoch und runter und der klickt drauf und dann so wie in diesen alten Mad-Heften, wo in der Maschine immer irgendjemand drin sitzt und das eigentlich dann doch selber macht. Genau. Maschine ist aber natürlich eine wahnsinnig tolle Überleitung zu unserem ersten richtigen Thema.
Das finde ich richtig toll.
Nämlich finde ich richtig toll und ich hoffe du auch, Marcel, dass, und jetzt Achtung, Mango macht Models mit Maschine. Mag Marcel mitdiskutieren?
Moment mal, manchmal möchten Menschen meine Meinung. Also ja. Und worum geht's denn?
Okay, na dann mal los. Also Hintergrund ist der, vor ein paar Tagen ist offensichtlich diese Kampagne live gegangen. Dann nennt sich Sunset Dream. Mango hat also Sommermode in der Abendsonne. Hauptsächlich hat man dieses Bikini-Model gesehen, jetzt was immer in den Artikeln verlinkt war. Zum ersten Mal mit Großteil mit KI-Models gemacht. Wir wissen, es ist nicht das erste Mal, es haben viele andere auch schon probiert, meistens aber kleinere Labels, also so Mango-Weltmarke, hat den Tipping Point überwunden, weil es wahrscheinlich Mango war, ja. Jetzt ist also so, diese Klamotten wurden fotografiert, wurden aber auch durch eine Engine geschickt, so habe ich das verstanden, und dann auf die KI-Models appliziert. Also quasi wie normalerweise Umkleide 4 hier mit ein paar Teilen, aber halt nur als Pixel. Ja, muss das Abgeben danach war leichter. So, und das Geile daran ist, wenn du dir diese Bilder jetzt anguckst, dann seh die halt eigentlich gar nicht anders aus. Oder man kann, sagen wir mal anders, die kann man gar nicht unterscheiden von diesen echten Shootings mittlerweile. Es ist wie bei den Autowerbungen, wo die irgendwie durch irgendeine Klippenlandschaft fahren und es halt KI generiert. Oder halt irgendwelche so filtergetränkte Influencer-Models, wo ich mir dann sage, naja, also warum ist es jetzt eigentlich schlimm? Warum ist es newsworthy? Irgendwie auch ein logischer Schritt, da KI-Models zu nehmen, wie in allen anderen Bereichen auch. Oder habe ich mich dann gefragt, nachdem man es überhaupt nicht mehr erkennen kann, vielleicht war es schon lange so und wir wussten es nur noch nicht. Also vielleicht ist es schon lange nicht mehr echt. Ich meine, früher, ich weiß noch, gab es dann irgendwann so diese Aldi-Prospekte, wo dann irgend so ein Swimmingpool verkauft wurde, der in so einem Studio-Background stand, der so Sand simulieren sollte, wo du gedacht hast, na gut, habe ich erkannt, ist irgendwie Studio, war dir aber wurscht, weil war halt Aldi-Prospekt. Denkst du so, okay, jetzt ist es natürlich was anderes, da siehst du keinen Studio-Aldi-Strand mehr, sondern es sieht einfach aus wie echt. Ja. Ich weiß nicht, wenn es wirklich so ist, ob du vielleicht sogar mittlerweile noch der Echte bist oder bist du KI-Gitale oder was ist denn da?
Meine Algorithmen analysieren diesen Satz und generieren eine Antwort basierend auf probabilistischen Modellen. Möchten Sie weitere Daten eingeben? Ja, nee, ich bin's immer noch, aber ja, man muss sagen, die Bilder sehen inzwischen wirklich schon genauso unnatürlich aus wie die anderen Modelfotos. Und
das stimmt.
Das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache, weil wer will schon wissen, wie diese Models echt aussehen, wenn sie die Sachen tragen? Also das ist ja, kommt ja auch noch hinzu, ne? Man möchte das im Grunde ja gar nicht sehen. Und ja, das hat mich auch überrascht, dass es eine Nachricht ist, weil man ja könnte auch argumentieren, das ist eigentlich irgendwie logisch, aber wenn man es dann so quasi mal hört, ja, dass es jetzt so ist, dann ist das durchaus ein nachrichtlicher Wert, wie ich finde, weil es ja auch ein paar Debatten einfach anregt. Ne? Also zum Beispiel müssen wir überhaupt wissen, dass das Model echt ist. Ne? Um, wenn du das jetzt als Kundin siehst, dann willst du ja auch so sein wie das Model. Spielt das noch eine Rolle, wenn du weißt, boah, eigentlich ist es gar kein Model, das könnte irgendeine sein. Wir wissen ja auch, dass auf Instagram Leuten schon künstlichen Avataren folgen. Ja, also
ja, gar nicht wenig, ne? Ja, ja.
Genau, also was in meiner Welt kurz vor Absurdistan ist, wenn ich ehrlich bin. Oder reicht es nicht eigentlich aus zu wissen, wie die Kleidung aussieht? Weil ich will ja eigentlich die Kleidung kaufen, ne? Und dann, das berührt natürlich schon sehr stark die Frage dann auch wiederum, was ist Mode? Du siehst, wir gleiten schnell ins Philosophische hier ab. Denn du kaufst ja in der Regel, oder du möchtest als Marke ja eigentlich nicht ein Kleid verkaufen, sondern ein Gefühl beim abendlichen Sommerspaziergang. Ja. Und es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie das funktioniert. Allerdings, wenn ich online das Gefühl des abendlichen Sommerspaziergangs verkaufe, dann möchte ich auch, dass die oder derjenige, je nachdem wer das Kleid trägt, dann das danach nicht zurückschickt. Also sollte auch passen im Optimalfall. Und ja, also das ist eigentlich aus meiner Sicht ganz spannend, dass so eine Nachricht eigentlich ein paar Fragen triggert, die wir doch ja alle mal diskutieren können.
Ich finde das ja philosophisch, was ist denn eigentlich Mode? Ja. Einmal die Frage kann man so stehen lassen, da gibt's jetzt keine Antwort. Ich finde, also sage ich jetzt mal, man hat vielleicht jeder für sich seine Antwort oder jede. Ich finde das soziologisch auch noch ganz interessant, weil also das Thema Model, auch dieses Vorbild und Frauenbild, auch Männerbild. Wir wollen es jetzt nicht immer auf eine Seite. Also
absolut.
Ein Modelmann hat auch mit mir wenig gemein, außer dass man mit dem Filter vielleicht was rausholen kann. Und zu sagen, wenn man das jetzt schon KI generiert, warum muss man dann die gleichen Klischees bedienen? Also warum müssen die trotzdem diese Figuren haben und braun gebrannt und warum muss es trotzdem so sein? Warum kann das dann nicht viel vielfältiger sein, wie man vielleicht sogar in einer Vielfalt Models in echt gar nicht finden würde, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, oder was aufwendiger wäre? Also warum kann das dann nicht digital wenigstens in der vollen Vielfalt abgebildet werden? Warum muss es dann das Gleiche sein? Jetzt war Mango schon immer nie besonders, also war anti-Dorf, ja, wenn wir uns an die Dorf-Seifenwerbung erinnern, mit Real Models, die eben nicht dem Werbeideal entsprachen, war Mango schon immer so, zumindest wie ich das wahrgenommen habe. Aber diese Frage finde ich schon ganz interessant, weil da kann man natürlich, wenn man damit spielt, dann kann man in alle Richtungen spielen und dann kann das sonst was sein.
Aber wie ist deine Meinung dazu? Also hättest du dir jetzt mehr Erna aus Wanne-Eickel gewünscht?
Also ich bin da ein bisschen leidenschaftslos, muss ich sagen, weil ich zum einen das völlig okay finde. Also ich habe wirklich überhaupt keine Schwierigkeit, eine Kampagne mit KI-Models zu machen. Also ich bin jetzt wirklich kein rational First-Mensch, aber es gibt ein paar Vorteile. Es ist sicherlich günstiger, du brauchst keine Shootings, du sparst dir eine Menge Energie, irgendwelche Leute irgendwo hinzufliegen. Das berühmte Shooting in den 80ern in Miami, das dann mal 4 Wochen gedauert hat, weil die einfach mit hochgezogenen Nasen dann einfach doch nicht ins Flugzeug durften. War halt eine spaßige Zeit.
Schnupfen oder?
Wurde man sich sofort einen Schnupfen. Diese Klimaanlagen waren einfach zu krass runtergeschraubt oder hochgezogen. Das kommt, weiß ich nicht genau. Und es gibt eine Menge Vorteile. Du kannst viel spielen, du kannst viel machen, du kannst das auf alle Hintergründe setzen. Es wird natürlich auch generisch, ist die andere Seite, jetzt mal rein von der Produktion. Da muss man schon gucken auf den Stil. So. Andererseits denke ich mir, naja, wo ist denn da der Human Touch? Wo sind denn die 10% Körperhaare, die dann vielleicht doch irgendwie, weil es eine Brand ist, die vielleicht auf einen Ticken Authentizität und Echtheit steht, gibt's ja auch. Es gibt ja nicht nur Hochglanzmodels. Fallen die dann auch und machen dann das nach in digital oder bleibt da auch ein Real-Anteil, der dann die Werbetreibenden dazu oder davon doch überzeugt ist, in echt zu machen und mehr Geld auszugeben, weil es halt den Unterschied ausmacht. Das bleibt abzuwarten. Das würde ich mir wünschen. Aber dass es beide Richtungen gibt, so wie bei Gollum im Herr der Ringe, wo du sagst, ich mag keine Digitaltechnik, dann kannst du mal die Tolkien-Fans fragen, wie happy die waren, den quasi original, so wie er im Buch man sich vorstellt, als wäre er auf der Leinwand alive, da spielen zu sehen und nicht irgendjemand mit so einem IT-Plastikhut auf. Das ist einfach, da gibt's einfach zwei Meinungen dazu. Kannst du sagen, die Technik macht es kaputt oder du sagst, das ist einfach endlich mal technisch möglich, sowas zu machen. Und da stehe ich auch dazwischen, deswegen sage ich leidenschaftslos, ich schaue mir gern beide Seiten an. Ich bin alt genug, um mit klassischer Werbefotografie auch aufgewachsen zu sein und habe auch meine Fotografiekalender zu Hause gehabt und finde es auch einfach auch ganz toll. Und bin am Ende der Supermodel-Jahre auch noch irgendwie mit George Michaels Video groß geworden, wo die alle rumgetanzt sind. Großartig und dieses Stardom und dass du dann diese Leute gekannt hast und diese Models und so, fand ich alles auch ganz toll und aufregend. Find's aber auch toll, das so zu machen, weil ich auch technologieoffen bin. Also ich habe da keine Bauchschmerzen. Man hat vereinzelt in den Socials was gelesen, was jetzt in diese soziologische Richtung geht, die ich schon erwähnt hatte, aber auch so dieses noch mehr Jobs fallen weg, so quasi. Ich sage, na gut, im Bereich Supermodels trifft jetzt nicht ganz so viele vielleicht. Aber es war auch viel so, ja, okay. Und dann eins fand ich ganz interessant, das will ich kurz hervorheben, war, habe ich auf Insta und nochmal ganz, ganz kurz vor der Sendung habe ich das noch rausgefunden, dass eine geschrieben hat unter so einem Mango-Post, das ist ja toll. So nach dem Motto, wenn man das noch weiter individualisieren kann, ist es ja vielleicht irgendwann so, dass ich mich selbst in der Kampagne sehe mit den Klamotten an. Ein guter Gedanke eigentlich, gell? Wenn das jetzt digital so weit geht, dass du deinen Avatar oder dein Foto von dir dann da drin siehst, so bearbeitet in no time, dass du diese Linie von Mango dann einfach anhast, du selbst, finde ich auch ganz gut, so.
Ja, absolut. Da sind viele Sachen dabei. Also ich glaube, die Fotos, die ich gesehen habe, das hatte ja was von Kampagnenfotos, ne? Also von Dingen, die jetzt tatsächlich früher in Miami am Strand hätten fotografiert werden können. Ich glaube, in der Online-Fotografie, die ja doch ein bisschen generischer auch sein muss, ne, weil du eine andere Vergleichbarkeit haben willst zwischen Produkten, da ist es für mich sonnenklar, dass da einfach die Vorteile überwiegen, ne? Also wenn man sich anguckt, die Modeindustrie hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht damit hervorgetan, dass sie nicht vor Freude einschlafen konnte aufgrund der sprudelnden Gewinne. Das heißt, du musst, und gerade Contentproduktion ist ein sehr aufwendiger Prozess, kostenintensiver Prozess, der erst durch den Verkauf vieler, vieler Produkte auch wieder eingespielt wird. Ne? Und gerade Marktplatzgeschäft, wo du ja wirklich wenig Teile pro Style verkaufst, ist das ein Pain, muss man echt sagen. Da würde ich sagen, ist das ein völliger No-Brainer, zu sagen, ja, das macht Sinn, wenn ich es tun kann. Ne? man darf auch nicht vergessen, das klingt jetzt als wäre total neu, das gibt schon seit Jahrzehnten auf unterschiedlich technologische Art und damit ja. war es auch unterschiedlich gut. Also ich kenne auch Fotografie, die hat sozusagen einfach sehr, sehr viele Gesichter und Posen fotografiert und hat dann mehr oder weniger den Artikel von einem grünen Hintergrund fotografiert und auch dann reingemorpht auf das Model. Was auch schon eine sehr, sehr gute Qualität hatte, was bei Neiman Marcus im Einsatz war, was in deutschen Online-Shops komplett Standard ist. Und wenn du die nicht nebeneinander siehst, wo du dann siehst, dass sie alle gleiche Handhaltung haben, werden das 90% der Menschen auch schon vor 8 Jahren nicht erkannt haben. Das darf man nicht vergessen. Also von daher ist das, glaube ich, eine tatsächlich ganz gute Technologie, wo ich sagen würde, na, das ist dann schon schwierig, glaube ich, wenn es wirklich darum geht, auch eine klassische Kampagnenfotografie zu haben. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass man irgendwann eine Haute Couture-Show hat, wo dann, also die im Fernsehen übertragen wird und dann läuft da einfach nur ein Avatar über die Bühne.
Ne? Ja, du brauchst und, ja bloß ins ABBA-Musical nach London gehen, ne?
Oder so. Ne? Da geht's ja auch so. Genau, also von daher wäre ich auch bei dem Thema wahrscheinlich verhältnismäßig entspannt. Es gibt natürlich in der Tat sowas wie Role Model Model. Ne? Also was macht das jetzt? Gibt es jetzt noch Germany's Next Top Model oder müssen wir uns um Heidi Klum Sorgen machen, weil sie keinen mehr findet? Also der ihr die Models dann abkauft sozusagen für irgendwelche Shootings. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen...
Ich habe heute kein Pixel für dich.
Ich habe heute kein Pixel für dich, genau. Das wäre natürlich total schade. Ich kann dich nicht abspeichern heute. Aber ich glaube, dass... also mein erster Impuls natürlich auch so, jetzt kommt wieder eine Technologie, die jetzt nimmt jetzt auch noch jungen Mädchen ihren Traumjob weg, so, ne. Das will ich auch nicht gut heißen. Andererseits ist das wirklich gewollt, dass 12-, 13-Jährige jetzt hinterher sind, Model zu werden. Da würde ich auch mal wenn man schon Standpunkt einnehmen muss, und das können wir hier machen, würde ich sagen, nee, ist auch nicht schlimm. Würde mich dann schon freuen, wenn wir auf Instagram vielleicht mal, dass die Frauen die meisten Follower haben, die Wissenschaftlerin sind, die Unternehmerin sind, die Familie und Beruf und einen Hut bekommen.
Oder die Programmiererinnen dieser KI-Models.
Genau. Ne? Ja. Also wo das Vorbild ist, wow, was kann ich eigentlich erreichen, wenn ich mich als Mensch mal dahinter klemme und nicht mit etwas, was in 10 Jahren eh vergangen ist. Ne? Also deswegen finde ich das eigentlich gar nicht verkehrt, wenn das dahin geht, weil ich schon glaube, dass das ein Bild vermittelt, was schwierig ist. Und es gibt in der Tat noch einen Vorteil, der, ich glaube, gar nicht so bekannt ist. Deswegen lüfte ich das Geheimnis an der Stelle. Pass auf, jetzt
Trommelwirbel.
Und zwar kannst du gewisse Warengruppen mit gewissen Models einfach besser verkaufen. Und das bin ich gar nicht bei Erna aus Wanne-Eickel oder aus Monaco, die Erna aus Monaco gegen Erna aus Wanne-Eickel, sondern bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber war zum Beispiel immer klar, Bademode kannst du mit blonden Frauen nicht so gut verkaufen. So. Und ich wette, und das war zum Beispiel bei der Technologie, von der ich eben sprach, die dann Models und Klamotten zusammenmorphen, war ein USP, das sie haben, ne? Du kannst ja testen, ob dieses Model mit der Klamotte gut funktioniert oder mit einem anderen Outfit. Mhm. Ne? Oder mit einem anderen Model das gleiche Outfit. So. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, jetzt mal aus einer rein vermarkterischen Sicht, dass du auf einmal in der Lage bist, zu gucken, wenn du in einem Shop fairerweise genug Traffic hast, na, verkauft sich das jetzt? Das Produkt mit der Mona Lisa-esken lächelnden Dame, ja, oder muss es doch eher die Heidi sein? So. Und das kann man dann schon gucken. Genau. Ja, das erkennt er ganz schnell, testet das. Ja. Und aus dieser merkantilen Sicht finde ich es gar nicht verkehrt. In der Tat sind es dann eher so die, ja, Metathemen, die man sich da anguckt. Was mich interessieren würde, ist, würdest du das kennzeichnen?
Ach, du meinst, die KI sagt? Ja, das finde ich ganz nett, so wie Serviervorschlag auf dem Essensverpackung. Weißt du?
Ja.
So wird es ja nie wirklich, so quasi.
Nee.
Finde ich gut. Serviervorschlag wäre doch ganz nett, eigentlich das drunter zu schreiben. So,
was denn, also das Frau ist aber
Mango-Tüte und da steht dann Serviervorschlag drauf. Finde ich gut.
Aber würdest du kennzeichnen, dass das Model quasi gar nicht lebt? Sondern dass es jetzt ein reines KI-Bild ist? Also nach dem Motto, du würdest jetzt umsonst hungern, weil du kannst nicht aussehen wie die gibt's gar nicht.
Ja, unter dem Gesichtspunkt, also das ist eine Moralfrage, ne? Also gibt's einen Moralcode für die Werbung, zu sagen, bitte Leute, übertreibt's nicht, weil KI kannst du natürlich sonst wo in die Wespenteile hineinquetschen. Oder es wird halt so gemacht und es wird einfach immer noch weiter optimiert und es gibt immer noch die bessere Figur und die bessere Figur, weil KI halt einfach das macht, so wie du willst. Kennzeichnen. Ich bin kein Freund von Kennzeichnung. Dann ist dann irgendwie so wieder so, ach ja, stimmt ja. Ich würde sagen, nö. Ich würde das frei laufen lassen und da dann schon mit Reaktionen und gucken, weil Shitstorms kriegst du so auch für deine fehlgeleitete Werbekampagne, wenn da irgendwas verkehrt ist und du nicht, keine Ahnung, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, die Männer zu, ich will jetzt nicht immer nur auf Frauen, ne? Das ist bei Männern ja auch. Nur die mit dem Bart oder was weiß ich, was da alles so gibt, würde ich sagen, das lass doch mal die Konsumenten entscheiden. Hm. Wieder im merkantilen Sinn, ja, soziologisch und philosophisch, wir sagen, Mama Mia, da gibt's wahrscheinlich Übertreibungen sonst wohin. Aber gut, die gibt's halt, weil es halt möglich ist.
Die gibt's halt. Also ich finde, würde dir in dem Fall auch recht geben. Also ich glaube, bei einer Modelfotografie würde ich es auch nicht machen. Unter anderem, weil wir es früher auch nicht gemacht haben. Man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn man jetzt sozusagen das Natürliche beweint, was jetzt abhanden kommt. Dafür hatte ich ja eingangs gesagt, es sieht jetzt inzwischen genauso unnatürlich aus wie früher. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn man für die älteren Hörer, die jetzt noch diese Kataloge kennen, also das, wo man sozusagen das Internet ausgedruckt hat, ne, Band drum und dann verschickt hat, die Models, die da die Klamotten getragen haben, ne, das war jetzt ja auch nicht so, dass die denen alle passten. Ne, die wurden an den Strand hingestellt und dann hätte man die aber nicht von hinten fotografiert haben dürfen, denn da war abgesteckt mit Klammern und Nadeln und wenn die nicht gelächelt hat, dann wurde die Nadel auch mal kurz akupunkturesk eingesetzt. Also da wurde schon, es wurde immer schon manipuliert, es wird immer schon manipuliert, damit es perfekt aussieht. Und ich würde auch sagen, wir sind ja dabei, auch gesellschaftlich den meisten Menschen vieles an Autonomie abzusprechen, weil man fürchtet, dass sie es nicht können. Und in dem Falle würde ich auch sagen, das muss man erkennen. Ein bisschen anders sehe ich es bei KI-generierten Inhalten, die eine Geschichte erzählen, die nicht stimmt. Ne? Ich habe ja wieder Instagram-Wochen, also wo ich dann mal ein, zwei Tage Instagram runterlade. Meistens, weil ich durch irgendwelche Sportvideos scrolle. Und dann gab es jetzt zuletzt Videos, wo sie Interviews, Field-Interviews beim Fußball zum Beispiel aufgenommen haben und haben dann den Spielern per KI oder den Trainern, es gibt von Harry Kane oder Carlo Ancelotti jetzt zuletzt gesehen, dann Interviews, die quasi mit deren Stimme nachgesprochen sind und das Gesicht sich auch richtig bewegt. Also das, da hat sozusagen die KI aus diesem Video quasi ein zweites, neues Video gemacht. Und das ist schon scary. So, das ist jetzt so lustig gemacht, weil das offensichtlich Dinge persifliert, aber wir müssen ja nicht weit zurückgehen, um zu verstehen, was passiert, wenn du Leuten mit gefakten Inhalten sozusagen begegnest, ne? Wie wenig die in der Lage sind, diese Dinge zu raffen, zu verstehen, einzuordnen, gerade wenn man sie nur schnell durchscrollt. Also das ist schon kritisch. Deswegen bin ich bei grundsätzlicher KI-Nutzung schon für zumindest mal der Frage, welche Inhalte müssten eigentlich gekennzeichnet sein. Ich weiß zum Beispiel, als die Bild-Zeitung mal angefangen hat, ihre Nachrichten per, weiß ich, kann man bei der Bild-Zeitung gar nicht sagen, eine künstliche Intelligenz, aber du weißt, was ich meine. Also diese Artikel zu schreiben, selbst die wurden gekennzeichnet, ne, weil er wahrscheinlich nicht wollte, dass die Leser jetzt denken, dass das Niveau nach oben geht. Ja. Aber da, also selbst da tut man's. Und ich finde, bei ganz vielen Inhalten musst du das eigentlich machen oder es muss zumindest technisch in der Lage sein, dass wenn du jetzt einen Fake-Check machst, dass du technisch in der Lage bist, das zu erkennen, dass es eben manipuliert wurde.
Das ist, Marcel, ein Steilpass, wirklich in die Spitze für das nächste Thema.
Aufreger der Woche.
Weil das ist wirklich ein Knaller und das zahlt ja komplett auf das ein, was du gerade schon angefangen hast zu erwähnen. Ich erweitere das, wie soll ich sagen, das Kennzeichnungsspektrum um Meinungsfreiheit. Ja? Ja. Darum geht's ein bisschen. Das ist ein Knaller, muss man echt sagen, was uns da in dem Fall LinkedIn uns allen zugespielt hat, in unsere Bubble hinein. Weiß nicht, ob es natürlich zuerst bei X erschienen ist, in der Hauspostille des Elon Musk. Ja, es geht also um die Meinungsfreiheit und X. Und Philipp Klöckner hat es eben, so habe ich es gesehen, Gruß geht raus, in einen schönen Post bei LinkedIn gepackt, wo ich wirklich zuerst dachte, das ist wieder mal KI generiert. Vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, kommen wir vielleicht noch dazu. Ich habe erst gedacht, wirklich so, es ist jetzt ein Schmarrn, da ist irgendwas ausprobiert. Und dann beim zweiten Mal habe ich mehr auf den Inhalt gehört und bin fast, also Drehstuhl hat sich gedreht, wäre fast runtergefallen. Aber du hast dazu ja mehr und jetzt mal hier da draußen, schneidet euch mal an jetzt. Mal Marcel Knöpke in voller Montur.
Es heißt ja Aufreger der Woche. Alex, danke für die Überleitung. Und ich muss mich jetzt mal aufregen. Ist hier letzte Folge vor der Sommerpause. Ne? Also, ja, ich habe das Video auch gesehen und ich war auch so überrascht wie du. Und deswegen kurz Einleitung für die drei Leute unserer 20.000, 30.000 Hörer, die das noch nicht gesehen haben. Also es ist ein Video von der Linda Iaccarino, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, CEO von X. Muss man dazu sagen, Elon Musk ist nicht der CEO von X, in dem Fall hat er das mal getrennt, hat ja noch zwei oder andere Jobs. Und in ihrem Falle steht jetzt CEO für Chief Embarrassing Officer, weil das Video ist wirklich unter allerlei Tüchte. Aber bevor wir da einsteigen, muss man einfach über sie, glaube ich, zwei Dinge wissen, um es auch einordnen zu können. Also die hat hauptberuflich Werbung verkauft, zuletzt bei NBC. Man hat deswegen auch den Posten bei X bekommen, weil letztendlich ist es ja eine Plattform, wo sozusagen der Content Mittel zum Zweck ist, nämlich zum Werbung verkaufen. Ne? Also es geht natürlich, ist nicht andersrum, dass man was Tolles hat und Mensch, wenn einer Werbung kauft, warum nicht? Sondern letztendlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt, die wollen produzieren Content, um daraufhin Werbung zu schalten. Das ist auch völlig legitim. So, das ist das eine, was man wissen muss. Das zweite, was man wissen muss, ist, dass ihr eigener Posten so peinlich ist, dass sie bei LinkedIn den so quasi versteckt. Also sie hat eine riesen Über-mich-Rubrik, da geht es nur um NBC, aber vielleicht hat sie auch noch nicht rausgefunden, wie das mit den sozialen Netzwerken so funktioniert, das zu verändern. Das weiß ich nicht genau. Aber das muss man eigentlich wissen für das, was jetzt kommt. Also, die Frau
sitzt vor der Kamera. Vielleicht weiß es ihr Ex.
Vielleicht weiß es ihr Ex, ja. Genau. Also, ich kann dir sagen, was jetzt kommt, ist ein Satz mit X. Also, die sitzt vor dem Video, vor einem schönen Hintergrund und die hat so diese Funktion, weißt du, wo man im Hintergrund das so ein bisschen blurry hat, ne, dass es vorne wirklich reinknallt. Auch von der Pixelschärfe her, würde ich sagen. Und Sie ist geschockt, weil jetzt ist rausgekommen, dass größere Werbekunden offenbar untereinander abgestimmt beschlossen haben, nicht mehr bei X Werbung zu schalten. Und sie sagt, dass diese Kunden es quasi auf X abgesehen haben und auch auf die Kunden. Und da zeigt sie so wirklich auf die Kunden, also ein Finger schnellt nach vorne in die Kamera. Das ist der erste Moment, wo kurz das Herz klopft, weil du denkst, jetzt kommt irgendwie so ein Finger aus der Kamera. Wo man sagt, oh, also die Kunden, die armen Kunden werden nicht mehr mit Werbung bombardiert, ne? Wo kann ich Unterschriften sammeln? So. Weil das würde ja die Fähigkeit von X bedrohen, sich in der Zukunft zu entwickeln. Und das würde ja diesen schönen Marktplatz, also Town Hall, heißt das, glaube ich, im Englischen, wie soll man nennen, diesen schönen Marktplatz der freien Sprache, der Free Speech, und da zeigt sie wieder auf den Zuschauer, für die Nutzer gefährden. So, also da bist du schon wirklich kurz davor, dich an dieser Sammelklage zu beteiligen, weil dir klar wird, oh Gott, die freie Sprache ist in Gefahr. So, und dann sagt sie einen Satz, großartig, den muss ich zitieren. No small group of people should be able to monopolize what gets monetized. Also keine kleine Gruppe von Menschen sollte in der Lage sein zu monopolisieren, was monetarisiert wird. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen von einer Firma, deren Chef sein Monopol nutzt, Kandidaten, also in dem Fall zum Beispiel Präsidentschaftskandidaten zu finanzieren, was alle Tech-Milliardäre da drüben tun, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Also sowas zu sagen, ohne rot zu werden, Hut ab. Das ist wirklich großartig. So, jetzt gibt's noch ein anderes Detail. Und zwar trägt sie zwei Ketten, so zwei Halsketten. Auf der einen steht Free Speech, weil sie natürlich die freie Wortäußerung fördert. Also außer die freie Wortäußerung ist gegen das, was Elon Musk denkt und fühlt. Dann wird man natürlich runtergerankt oder gleich gesperrt. Von daher ist das auch eher relativ. Es ist also so eine Alternative Free Speech. Und auf dem anderen steht Mama. Und da hoffe ich sehr, dass das einfach nur für Make America Malicious Again steht und nicht für das, was ich sonst denke. Weil dann hoffe ich wirklich, dass keines ihrer Kinder jemals diesen Quatsch zu Gesicht bekommt, den ihr da abgelassen hat. Also das ist unfassbar.
Also ich glaube ja, an der Stelle, ne, ich meine, Elon Musk hatte die Fabrik in Brandenburg und da war er vielleicht auch manchmal in so Kneipen unterwegs und hat ein bisschen was aufgeschnappt und wahrscheinlich hat sie ihn gefragt, Elon, kann ich das erst mal wirklich machen? Und hat sicherlich einfach nur gesagt, ja, komm Mama. Jetzt. Und dann hat sie, ey, das ist gut.
Ne? Das ist gut, dann lass mir noch eine Kette zu machen.
Ja, da mache ich mir eine Kette und dann Mama einfach. Ne?
Das ist Wahnsinn.
Ich habe eine kulturhistorische Anmerkung. Es gibt einen Film von 1903, der heißt The Great Train Robbery. Das ist einer der ersten Tonfilme, den es jemals gab. Und am Ende dieses Films ist der Bandit, der den Train gerobbt hat, schaut in die Kamera, natürlich in so diesem Gelb-Schwarz, wie das so früher so war, ne, in den alten Filmen, und hebt die Hand mit einer Knarre in der Hand und schießt sozusagen direkt auf die Zuschauer. Und bei allem, sage ich mal, berechtigten Disrespect gegenüber dieser Frau, es ist natürlich ein Medienprofi und die es produziert haben, es sind Medienprofis und das ist sozusagen ein Meme der Filmgeschichte. Und ich garantiere, diese Hand, ich bin auch erschrocken, die quasi mit dem Zeigefinger durch die Linse dir in die Linse bohrt.
Ja.
Das ist kein Zufall natürlich. Also nicht nur eine Geste, sondern da gibt es eine Anspielung, das ist eine Provokation, die hat eine medienhistorische Geschichte. Das würde ich jetzt einfach mal so drauf applizieren als Medienhistoriker, der ich ja auch bin nebenbei. Finde ich, hat mich total daran erinnert. Das ist immer wieder aufgetaucht in der Film- und Videoclip-Geschichte, auch in Musikvideos und so. Und da spielen die natürlich damit, mit diesen provokanten Posen, weil ansonsten sieht es ja aus ein bisschen wie Newsroom, aber eben durch dieses Geblurrte und diese Überschärfe im Vordergrund, völlig künstlich, auch wie sie spricht, und dann kommt auf einmal diese Hand, als ob es gar nicht echt wäre. Also das ist wirklich sehr schräg.
Ich finde das auch schräg, das erinnert mich auch noch ein bisschen an diesen Amerikaner mit diesem Hut, weißt du? We want you, also die einfach
genau,
in diesen Rekrutierungsbüros genau immer hängen. Ne?
Ja, genau.
Also das stimmt. Also ich finde so krass, dass versucht wird, die Story zu erzählen, dass das ein Angriff quasi auf die Meinungsfreiheit ist, weil jetzt sozusagen, jetzt haben wir doch nichts weiter gemacht, als Hass und Hetze wieder nach oben zu spielen. Jetzt will keiner mehr werben. Wie kann das denn sein? Wir sind gegen die freie Meinungsäußerung. Also das ist schon Wahnsinn. Also so zu tun, als wären jetzt die fehlenden Werbeeinnahmen eigentlich schuld daran. Und das ist wirklich krass, ne? Und ich glaube, das Video, ich habe jetzt, glaube ich, nur aus den ersten drei Minuten zitiert, weil ich glaube, es sind wirklich vier oder lass es drei sein, ich habe aus den ersten zwei zitiert, danach wird es nicht besser. Das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, man muss es ein paar Mal sehen, um zu verstehen, dass es wahrscheinlich keine Satire ist und wahrscheinlich auch nicht KI-generierte Satire, von der ich eben sprach, sondern echt, und dass man versucht hat, das Publikum zu agitieren, ist schon wirklich krass. Was man nicht vergessen darf, weil es ist immer schön, wenn man darüber liest, und auch das hat Pip ja auch in seinem Beitrag gesagt, man darf ja nicht vergessen, dass Musk, ja erst war er entsetzt, dass die Werbetreibenden nicht kamen, dann hat er sie versucht zu beleidigen, hat gesagt, go fuck yourself. Ne? Und jetzt verklagt er sie, weil sie genau das tun. Also zumindest im übertragenen Sinne, im engeren weiß ich es nicht, aber das ist schon lustig. Das muss man wirklich sagen. Und jetzt überlegt man sich natürlich so als Hobbyrichter am obersten Gerichtshof der Amerikaner, ja, die wir ja alle sind, wie Bundestrainer auch. Also wenn man über Amerika berichtet, dann, das ist ja in letzter Zeit sehr viel, fühlt man sich ja gleich reinversetzen, wie würden wir entscheiden über irgendwelche Themen. Jetzt fragt man sich schon, hätte das in Amerika nicht sogar tatsächlich eine Chance? Also, dass du verklagt wirst, doch jetzt bitte bei X wieder Werbung zu schalten. Ne? Ich meine, der normale, gesunde Menschenverstand sagt nein, aber hey, die haben auch Trump gewählt und die treffen da durchaus Entscheidungen, die, ich sag mal so, der durchschnittlich juristisch begabte Mitteleuropäer so nicht treffen würde. Ja. Von daher bin ich da mal sehr neugierig, ob das nicht doch dazu kommt, ja, dass man jemanden belangen kann, weil er keine Leistung irgendwo einkauft. Ne. Also es quasi einen Rechtsanspruch darauf gibt, dass man da Werbung schalten muss, würde mich sehr wundern, aber ich finde, wir bleiben hier einfach mal investigativ drauf auf dem Thema und berichten erneut, wenn es Neuigkeiten gibt.
Was natürlich da wirklich auch so, also die ganze Trumpisierung, ne, der amerikanischen Teile der amerikanischen Öffentlichkeit, sei es jetzt Firmen, sei es Medienunternehmen, das ist schon was sehr beängstigend ist, dass es offensichtlich gelingt, intelligente oder zumindest auf der Karriereleiter erfahrene, dadurch irgendwo auf irgendeiner Stelle intelligente Menschen um sich zu scharen, die, ja, Klakör wäre ja fast noch ein süßer Begriff dafür, wie die Leute um Trump in das gleiche Horn blasen, wieder jede Vernunft und Intelligenz, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also so viel zum Thema Monopolisierung und so weiter, die alle auf ein Ziel hinarbeiten, dass sich irgendein Wahnsinniger, in dem Fall sind es ja dann meistens ja Männer, muss man
alte,
ja,
weiße Männer, ist ja, so, ja,
sich ausgedacht haben, in dem Fall auch noch einer der genialsten Unternehmer vielleicht der letzten Jahrzehnte, was ja auch so ein Treppenwitz der Geschichte ist, dass so jemand dann völlig durchdreht. Und es wundert mich schon immer, dass man dann da so in diesen Sog der Macht offensichtlich hineinkommt und sich so instrumentalisieren lässt, vielleicht sogar KI-sieren lässt. Wir wissen es immer noch nicht, ob sie echt war.
Man weiß es nicht, ja.
Aber das finde ich total beängstigend. Aber auch ein Zeichen, wie pervertiert diese Teile des Systems, das ja die USA als sozusagen Wirtschaftsinnovationsland selbst erfunden haben, diese Systeme da irgendwie sich selbst ins Absurde führt, finde ich also total erschreckend. Und das macht mir schon Angst. Und wie sie ja trotzdem richtig sagt in dem Video am Ende, weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber haben die mehr Zulauf jetzt denn ever und haben wahnsinnig viele Abonnenten und Abonnentinnen und wahrscheinlich 8 Milliarden Likes. Also das Ding ist ja nicht tot. Für uns vernünftige Menschen, die, und das meine ich jetzt einfach mal so wertfrei, die sagen, okay, X kann man jetzt nicht mehr als freie Recherchequelle oder für mich war das zum Beispiel eine Geschwindigkeitsquelle an Neuigkeiten. Ja. Deswegen bin ich früher auf Twitter gewesen, weil da Journalisten als erstes was geteilt haben, was du vor allen News-Tickern dann erfahren hast. Das fand ich irgendwie aufregend. Das ist es längst nicht mehr und trotzdem ist es ja nicht tot. Es ist nur für uns tot. Das heißt, da ist schon noch wahnsinnig viel unterwegs und dann wirst du jetzt da indoktriniert. Das ist total krass.
Ja, also zwei Sachen. Also diese Metamorphose von der Sacré-Cœur zum Clacœur sozusagen erleben wir auch in vielen Bereichen. Das war ja bei Trump damals auch so. Da haben sich ja Menschen hingestellt und waren sich auch nicht doof genug, von alternativen Fakten zu sprechen, ne? Und da landest du landest ja auch selbst in einer Trump-Regierung nicht, wenn du erst gestern aus den Windeln geschlüpft bist. Also das sind ja auch Menschen, die sich irgendwie durch irgendwelche Fähigkeiten in diese Positionen gebracht haben. Also das ist schon krass. Und zu den Zahlen muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese tollen Zahlen von Twitter genauso sind, dass noch, wie Trump sagt, dass noch nie so viele Menschen für ihn gestimmt hätten, gerade bei der letzten Wahl. Ne? Also du kannst ja, wenn du auf den Zahlen sitzt, das tut sie ja, kann sie alles erzählen und sagen, wir sind gewachsen ohne Ende. Mag sein, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht sehr hoch, aber dass sozusagen das keiner mehr glaubt, haben sie sich halt selber zuzuschreiben, ne? Wenn du permanent irgendwie vom Wolf redest, aber es kommt keiner, dann ist halt irgendwann blöd. So. Und das kommt ja auch noch hinzu, dass eben solche Leute, weil sie in der Öffentlichkeit stehen und dieses so ein Amt bekleiden, ja auch eine Meinungsmacht haben und Dinge einfach hinausposaunen können, die einfach an Absurdität nicht zu überbieten sind. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass ja inzwischen auch gar nicht mehr versucht wird, die Sinnlosigkeit des eigenen Anliegens zu verbergen, indem ich irgendwas Gescheites drumherum erzähle, sondern es wird einfach nur noch übertrieben, irgendwas Schwachsinniges erzählt, mit dem Finger in die Kamera gezeigt, grimmig geguckt und dann denkst du, die wird schon recht haben. Und dass sowas, und das, also, dass das versucht wird, ist schäbig und es ist schändlich für uns alle, dass das funktioniert. Das funktioniert ja nicht nur in so einem Video für viele Leute, sondern denk an die Krawalle in England, ne, wo der Satz war, danach wurde sie sofort mit Fake News aufgestachelt. Wie kann ich denn Leute mit Fake News aufstacheln? Die müssen die ja glauben, die müssen ja willens sein, das zu glauben und unfähig, sie zu überprüfen. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich so das Schlimme, was dahinter steckt, was einen auch so aufregt, weil sonst könnte man ja drüber lachen.
Ja, also wir wollen denn trotzdem auch über die Dinge lachen. Das ist wirklich absolut auch sowas von wahnsinnig, da muss man lachen. Aber jetzt haben wir ja einen Mitstreiter, nämlich Captain Rossmann, ja, schwingt sich auf, auch mit einem Seitenhieb auf Elon Musk gestartet. Raoul Rossmann ist der Sohn von Dirk Rossmann, richtig? Hat genug von den Weirdos und von den Weirden, wie sie jetzt gut, also ist das Beste, was man tun kann, ist einfach zu sagen, hey, you're weird, was ja gerade im amerikanischen Wahlkampf passiert. Ja. Es ist absolut großartig, nicht lange erklären, so wie sie selbst ihre Welt nicht mehr erklären, einfach sagen, hey, they're weird. Und auf einmal dreht sich hoffentlich das Blatt. Sagt er auch, ja, der ist doch total weird, weil er hat einen Seitenhieb auf Tesla gestartet. Es bleibt jetzt einfach so hier in diesem Thema so drin, weil Tesla war ja eigentlich ein Must-Have die ganze Zeit, aber eben nicht mehr für Rossmann, weil die schaffen Tesla jetzt als Firmenwagen ab. Also die große Digital- und sonstige Autorevolution hat natürlich jetzt auch irgendwie Gegenwind bekommen, nicht nur wegen dem autonomen Fahren, sondern auch wegen der politischen Äußerungen des Übervaters. Das ist ja kein CEO mehr, wie wir gelernt haben, aber es ist halt einfach noch alles verknüpft mit Elon Musk. Hinsichtlich Klimaschutz. Wir erinnern uns, 2018, 2019 hat sein Auto angepriesen als Zeitenwende. Wir denken ans Klima, deswegen Elektroauto, deswegen Tesla. Kurz gefasst war das ja ein Teil der Argumentation und hat es bedingungslos unterstützt mit seinem Produkt letztlich. Speerspitze der Bewegung, kann man ja sagen. Und jetzt, dadurch, dass er wirklich, also ich weiß gar nicht, Eiszeit, kognitive Eiszeit, mit der er da Trump bedingungslos unterstützt, unterstützt er natürlich eine absolute Abkehr vom Klimaschutz, weil Trump natürlich für Fracking steht, für Erdölraffinerien, für Rückgang von sämtlichen Unterstützungen von regenerativen Energien. Und das war jetzt eben Captain Rossmann dann doch zu viel und möchte jetzt aufhören, Tesla als Dienstwagen bei Rossmann zu haben. Jetzt kann man ja sagen, ja, Dienstwagen so generell eine Diskussion. Aber finden wir das jetzt so einfach so Tropfen, heißer Stein mäßig oder heiße Batterie in dem Fall? Oder sagt man, nö, finde ich gut. Wenigstens einer steht mal auf und sagt, nee, komm, lass uns doch nicht verarschen und machen einfach weiter.
Ja, man muss sagen, Raoul lässt die Maskeln spielen an der Stelle.
Oh ja.
Und ich finde das auch gut, weil es ist natürlich, was den Fuhrpark angeht, natürlich egal. Ne? Also bei aller Herzensgüte und Liebe zu Rossmann, ich glaube, das sind 35 Autos, das ist jetzt nicht die Welt. Ja, das ist hier in Hamburg in Eppendorf einen Morgen Kinder zur Kita bringen. Ne? Das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, dass er zu viele Autos auf dem Hof stehen hat. Ich finde es aber trotzdem ganz spannend aus zwei Sachen. Zum einen finde ich spannend, wie das resonierte in der Medienlandschaft. Also es hat der Post in die SZ geschafft. Das ist ja noch mein Privatziel mit LinkedIn-Post. Bin, glaube ich, weit entfernt von, aber gebe alles. Und warum wird sowas aufgenommen? Natürlich, weil es jetzt in das Narrativ passt. Ne? Also auch gutes Timing. Es passt in das Narrativ. Warum unterstützt jemand, oder warum soll man eigentlich jemanden unterstützen, der ein zwar immer sagt, es ist Umwelt, aber jemanden unterstützt, der das negiert, dass es das gibt. Das ist ja, ich finde, Peter Thiel ist ja so ein ähnlicher Kandidat, ne? Wo man sich schon fragt, warum ausgerechnet der jetzt die Republikaner wählt. Aber gut, das ist schon grotesk. Und es gibt ja aus meiner Sicht zwei Motive. Also ich habe auch mal mit der Idee eines Teslas geliebäugelt, weil das ein verhältnismäßig günstiger Einstieg in das Thema Elektromobilität war, was ich natürlich schon mal aus persönlicher Art oder aus persönlichen Motivlagen gerne fördern möchte, aber jetzt auch nicht Millionen für ein Auto auf den Tisch legen möchte. Und ich habe das in der gar nicht mal so langen Bestellzeit wieder storniert, als er X gekauft hat. Weil ich einfach mit der Art und Weise, wie er mit dieser Firma umging, mit Mitarbeitern, einfach nicht einverstanden war, ich das einfach nicht fördern wollte. Hatte also mit Tesla an sich noch gar nichts zu tun. Das war ein reines Elon Musk-Thema, wo man auch sieht, dass es auch nachteilig sein kann, wenn du dich als Person mit deiner eigenen Firma verknüpfst. Und dann habe ich bei Tesla angerufen und gesagt, schwierig, würde das gerne stornieren. Und ich sage, gut ab, das ging echt schnell. Ich glaube, Bearbeitungsgebühr 100 Euro haben die einbehalten. Das finde ich jetzt dafür, dass ich ein Auto habe produzieren lassen, was ich dann nicht mehr haben wollte, sehr kulant, muss ich sagen. Ne? Also wollen wir nicht verheimlichen. Und dann hat er mich ja gefragt, warum, habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und dann sagte er so, ja, könnt ihr nachvollziehen, für ihn wäre das noch ein bisschen anders, weil es einfach dieser Umweltaspekt für ihn so im Vordergrund steht, wofür der Elon Musk steht, ne? Und was er erreichen möchte und Pionier. Er hat gesagt, fair enough, kann ich nachvollziehen. Deswegen habe ich es mir auch im ersten Anlauf bestellt, aber das hat er jetzt irgendwie. Den Angriffsball hat er leider an sich vorbeifliegen lassen. So, ne? Deswegen ging es halt nicht so. Und deshalb finde ich das jetzt so spannend, dass es jetzt ja gar nicht darum geht zu sagen, ich möchte nicht Spinner unterstützen, sondern ganz konkret abgestellt auf, ich mache es nicht mehr, weil er sozusagen sich outet als jemand, dem es gerade offensichtlich nicht um die Nachhaltigkeit geht, sondern der einfach nur das benutzt hat als Feigenblatt, als Marketing, um seine Autos zu verticken. Und ich glaube, dass das insofern spannend ist, weil das auch das trifft die Mitarbeiter. Wenn du jetzt für Tesla arbeitest, dass du dann sagst, da hat er eigentlich einen Punkt.
Ich bin da eigentlich deswegen auch angetreten.
Genau, ich bin ja ein Überzeugungstäter. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass der oberste Messias, der immer Wasser predigt, ne, am Weinschlauch hängt, dann hinterfrage ich das vielleicht doch mal. Ne, das sind wie diese Gurus, weißt du, die immer vom wir müssen uns opfern schildern und sprechen, das machen immer nur die anderen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz charmant, weil das einfach nochmal ein Debattenbeitrag ist zu dem Thema. Nachhaltigkeit, warum unterstützt ihr das denn eigentlich? Das wird nichts verändern. Ne? Das sind ja alles Kämpfe gegen die Windmühlen, aber ich finde das einfach einen ganz spannenden Ansatz, ähnlich wie die Leute, die sagen, das ist aber weird, zu Trump sagen, der Musk, das ist einfach Marketing mit der Nachhaltigkeit. Das ist es gar nicht. So, weil das, glaube ich, also schon Eindruck macht.
Ich finde das gut. Es geht darum, dann die Meinung auch mal zu äußern und es geht um Äußerung und Rezeption von Äußerungen in unserer Zeit. Und wenn ein Rossmann, der in Deutschland ja durchaus jetzt, ich meine jetzt nicht der Raoul, sondern der Rossmann als der Einkaufs-Rossmann, doch irgendwie eine Stimme hat, auf die man hört, die dann sogar in der SZ steht, da einfach so ein Statement macht, dann finde ich das gut, weil wir leben in der Zeit der Statements und dann ist es auch gut, das zu äußern. Und ob es jetzt 35 oder 45 sind, das wird dem Elon nicht sein Tesla-Café bitter machen. Aber das finde ich einfach wichtig und richtig.
Es sind Debattenbeiträge. Also Demokratie lebt ja von Debattenbeiträgen.
So ist es.
Ne? Früher war es das Parlament, dann waren es die Talkshows, jetzt sind es andere Kanäle. Und es waren ja auch genauso Debattenbeiträge, wie dann wirklich mal namhafte CEOs aufgestanden sind und gesagt haben, Nein, nicht AfD wählen. Wenn du AfD willst, bist du in meiner Firma hier falsch. Wenn du AfD willst, guck mal, was das für dich persönlich bedeutet. Also das, weil wenn das ein Politiker sagt, jetzt nichts gegen Politiker, die machen ja auch nur ihren Job sozusagen, wir brauchen die auch, aber das ist halt das
Verhalten. Innerhalb des Systems.
Aber das hat keine Glaubwürdigkeit. Aber wenn das Leute sagen, die quasi aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die unbelastet sind, wo man auch weiß, der hat ja kein Game. Der versucht jetzt ja nicht dadurch mehr Cremes und Spülschwämme zu verkaufen, indem er das bei LinkedIn äußert, ne? Ja, vielleicht ist es ein bisschen Wohlfeil, keine Frage, so kann man sich gut als Gutmensch darstellen, aber hey, wenn es was Gutes ist, ist halt so. Deswegen bin ich da auch entspannt und finde es gut, dass solche Wortbeiträge gibt und dass das auch aufgegriffen wird, weil dafür ist es ja da, solche Wortbeiträge aufzugreifen. Jetzt wäre es natürlich mal schön, wenn auch ein anderer um die Ecke böge und sagt, das ist doch Quatsch, wir müssen weiter Tesla kaufen, weil, ne? Weil das darf man nicht vergessen. Wir sind alle in der Bubble, wir lesen alle nur das, was wir hören wollen. Und vermeiden, das hören zu wollen, was uns nicht gefällt. Deswegen canceln wir auch Leute und sagen, wenn du das so siehst, dann muss ich mit dir gar nicht diskutieren und so. Deswegen würde ich mich ja freuen, wenn einer mal um die Ecke biegt und sagt, nee, ich finde es eigentlich gut, weil. Weil das auch die eigene Argumentationskraft einfach stärkt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, weil wir jetzt auch zum Ende kommen müssen, das ist ein wunderbarer Gedanke zum Ende, weil wir wollen ja auch gern Teil einer Debattenkultur sein. Deshalb sei auch gern wieder darauf hingewiesen, dass wir unter duo@tradebyte.com gerne Debattenbeiträge annehmen und Anregungen und so weiter, weil wir da absolut beide der Meinung sind, dass das richtig ist. Und je mehr man die Perspektive mal wechselt, desto besser ist es, um eine eigene Meinung sich zu bilden und auch andere zu akzeptieren. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ein entscheidender Beitrag für nicht nur für die Demokratie, sondern vermutlich fürs Zusammenleben und vermutlich fürs Business machen auch. Ohne Witz.
Absolut.
Da bin ich davon überzeugt, absolut, dass es daraus entsteht. Und das ist doch ein schönes Ende einer teils launigen, teils wirklich tief mit tiefen Themen gespickten Sendung. Wir nähern uns tatsächlich dem Grunde des Pools hier. Und deswegen ist es
gut, wir sind tief abgetaucht
und in denselben zu springen, ja, jetzt in im Sommer.
Ah, der war so einfach.
Ja. Aber den muss man auch versenken erstmal, ne?
Den musst du erstmal versenken.
Muss man erstmal
versenken. Der Schröder den Freiwurf hätte versenken sollen, ne?
Gegen Ach, Frankreich. Hör mir
auf. Ob du es gesehen hast.
Wir nehmen ja heute ausnahmsweise abends auf und wissen, dass die deutsche Basketballnationalmannschaft ausgeschieden ist. Das wollen wir jetzt, aber das wollen wir jetzt eigentlich nicht zum Anlass nehmen.
Das war ein Downer, das war so ein Sundown.
Wir freuen uns, dass man noch ein paar Tage Olympia gucken kann und wir Richtung Urlaub das auch dann verstärkt tun werden. Marcel verabschiedet sich ein bisschen eher als ich. Ich komme noch mal wieder mit einer kurzen Ansage. Ich habe ein paar Überraschungen als Sommerpausenfüller geplant. Dazu aber dann in der nächsten Ausgabe mehr, die eine Sonderausgabe werden wird mit ein paar Folgen. Wir kommen im September wieder, richtig, Marcel?
Ende August, Anfang September, wann immer du Call to Action
genau aufrufst. Und dann aber richtig mit auch neuen Gästen, mit der Vorbereitung auf den ECD in London am 23. Oktober. Da haben wir ein paar spannende Themen, die wir natürlich davor und danach auch mit in den Podcast einfließen lassen. Vielleicht haben wir auch wieder mal einen internationalen Gast, mit dem wir dann mal wieder Englisch sprechen dürfen. Ich hoffe für euch da draußen, das wird nicht passieren.
Dass wir keinen finden.
aber in dem Sinne wollen wir das auf jeden Fall weitermachen. Lasst uns wissen, ob es euch weiterhin gut gefällt. Wir freuen uns über die Reaktion, die wir bekommen haben bisher. Das ist absolut großartig. 9 Episoden, die einen Haufen Spaß gemacht haben bisher. Ich kann nur sagen, ich unbedingt, dass das weitergeht und hoffe, du bist da auch weiterhin mit mir im Doppelzweier dann.
Absolut. In der nächsten Ausgabe springen wir vom Zehner, würde ich sagen.
Wir springen vom Zehner. Ich mache dann meistens einen Bauchplatscher und bin dann erstmal 2 Wochen raus. Deswegen passt es jetzt ganz gut zum Urlaub. Aber der wird hoffentlich kein Bauchplatscher, sondern ein gestreckter Hechtsprung.
Genau. Du wirst hingestreckt sein. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Sonderausgabe. Mach's nicht zu gut, dass ich dann mitbekomme, dass es UNO Digitale heißt, weil du gesagt hast, Mensch, das hat so gut funktioniert.
Nee, das kann ich ja ohne dich gar nicht, ne? Geht ja gar nicht.
Ja. Weiß man nicht, wer sich da noch so findet. Dann, genau.
Ein KI, Marcel. Machen wir den einfach selber.
Genau. Ich war die ganze Zeit KI heute. Aber nee, ich freue mich auch sehr. Ich werde erholt zurückkommen und ich hoffe, dass ich wieder ein Thema finde, über das ich mich herrlich aufregen kann. Das ist gerade an so einem Abend wunderbar.
Wunderbar. Ich habe es sehr genossen. Ja. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt schön digital, bleibt uns gewogen. Macht's gut, schönen Sommer. Bis bald.
Ciao, ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.